SWR Kultur. Jazz.
Die Geschichte der deutschen Rundfunk-Bigbands ist auch eine Geschichte der Emanzipation. Aus dem Dunkel der Nazi-Zeit ins Spotlight des Swing, aus dem Zwang der Unterhaltung in den zeitgenössischen internationalen Jazz. 4 Sendungen, 80 Jahre Rundfunkrevue mit unerhörtem Unerhörten aus den Tiefen der Archive. Teil 1 geht heute darüber, wie alles begann. Dazu begrüßt sie Henry Altmann.
Ich brauche Tanzmusik, nur Tanzmusik und weiter gar nichts. Mein ganzes Leben ist nur Tanzmusik in Dur und Moll. Was ist der Mond in einer Frühlingsnacht und weiter gar nichts? Denn nur mit Tanzmusik wird erst die Liebe wundervoll. Ich werd verrückt, wenn mich swingend der Rhythmus packt. Und werde schwach, immer schwächer mit jedem Takt. Ich brauche Tanzmusik, nur Tanzmusik, sogar beim Küssen. Mein ganzes Leben ist nur Tanzmusik in Dur und Moll. Tanzmusik, nur Tanzmusik, sogar beim Küssen. Mein ganzes Leben ist nur Tanzmusik in Dur und Moll. Hallo, denn die Musik, der Rhythmus, der macht mich froh. Die Musik und der Rhythmus, die machen mich froh.
Auferstanden aus Ruinen, die Musiker, die den Krieg überlebt haben, kriechen sprichwörtlich aus den Luftschutzkellern direkt in die Studios, wie Uta G. Peuger in ihrer Dissertation Die Zähmung des Wilden Westens schreibt. Das eben gehörte Ich brauche Tanzmusik, eine Aufnahme des NDR-Tanzorchesters mit René Franke 1959, das klebt klanglich Kriegsverletzungen, zeigt aber auch, worum es bei den frühen deutschen Rundfunk-Bigbands geht. Gabriella A. Richmond schreibt in ihrem Buch über die WDR Big Band, dass Polite Society Music, also dezenter Swing mit Streichern, das sei, was in Deutschland seit jeher als Jazz verstanden wurde. Tatsächlich werden nach dem Krieg oft noch Melodien von vor dem Krieg aufgenommen. Viola Edelhagen zitiert in ihrem Buch die Big Band Story, ein ehemaliges NDR Big Band Mitglied.
Als meine Kollegen im Ausland als Amateure in den Dixieland- und Swingkapellen erste Erfahrungen sammeln konnten, da habe ich in der Hitlerjugend Soldatenlieder singen müssen.
Diese übertriebenen, wirklich exotischen, abgehackten, vollständig unmelodiösen und unmusikalischen sogenannten Musiken, die sind verboten.
Jazz im Rundfunk ist am 12. Oktober 1935 von Reichssendeleiter Eugen Hadamowski verboten worden. Als sich dann aber herausstellt, dass schmetternde Marschmusik nicht verfängt, da schwenkt man auf swingende Schlager um und die laufen nach dem Krieg einfach weiter.
Ich geh gern in die Oper, denn das find ich schick. Doch der Swing, 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 ja, der Swing, Swing, Swing ist für mich die schönste Musik.
Den ersten wirklichen Jazz spielt und sendet man in Berlin. Ende Mai 1945 gibt das Radio Berlin Tanzorchester RBT ein öffentliches Konzert. Im Jahr darauf übernimmt Horst Kudrytzky die Leitung, Erwin Lehn fungiert als Co-Leader. Öffentlich tritt das RBT eher selten in Erscheinung, macht aber zahlreiche Aufnahmen für das radioeigene Label Radiophon, für Polydor und Amiga. Dass gerade im Titel Amiga Swing gehörte RBT ist in Sachen Jazz gut unterwegs. Dann aber gerätscht die Ideologie dazwischen. Swingende Tanzmusik scheint im Sozialismus nicht mehr tragbar. Es kommt zu Restriktionen, Musiker wechseln in den Westen, die Moderatorin Karin Juro wird reorganisiert, heißt gefeuert, ebenso der Leiter der Musikabteilung bei Radio Berlin. Am 4. April 1950 verbietet das Ministerium für Volksbildung angloamerikanische Tanzmusik in der Öffentlichkeit. Alle englischen Titel werden gestrichen, dazu deutsche Schlager, in deren Texten die Wörter Mond, Park oder Tränen vorkommen, weil das sogenannte Weltfluchttendenzen berge. Am 1. Mai 1950 boykottieren die RBT-Dirigenten und 21 Musiker ein Konzert im Berliner Lustgarten, der Rest wird vom Publikum ausgepfiffen. Zwei Tage später kündigt die komplette Band. Jean-Claude Forest übernimmt die Leitung mit der Leitlinie:
Wir müssen jeden westlichen Einfluss aus dem RBT-Orchester herauspressen, selbst wenn wir eine hydraulische Presse dazu brauchen sollten.
Damit kann man in der DDR Staat machen, aber keinen Jazz. Weil das RBT nicht spielt, was die Deutschen hören wollen, sondern das, was die Deutschen hören sollen, lässt die Beliebtheit des Orchesters rapide nach. Erwin Lehn geht 1951 nach Stuttgart und baut dort das Südfunk-Tanzorchester auf. Chester Leaps Inn 1955 beim Deutschen Jazzfestival Erwin Lehn und das Südfunk-Tanzorchester, wegen seiner groovigen Laufruhe auch Big Band Daimler genannt. Zum satten Soundtrack bei, das man in der akustisch hervorragenden Villa Berg in Bad Cannstatt aufnimmt. Der SDR-Sendung Treffpunkt Jazz spielt die Band mit bekannten Gästen der Unterhaltung wie Alice Babs, Anneliese Rothenberger und Peter Alexander, aber auch mit Jazzern, darunter Miles Davis, Stan Getz, Lester Young oder Chick Corea. Aber Jazz tut sich schwer im Nach-Nazi-Nachkriegsdeutschland, kulturell wie ideologisch. In der DDR etwa schreibt 1955 der Gründer der heutigen Hans-Eisler-Hochschule, der Dirigent und Musikwissenschaftler Georg Knebler in der Zeitschrift Musik und Gesellschaft:
Es ist allbekannt, dass die wilden Formen des Jazz in allen kapitalistischen Städten verheerende Wirkung auf junge Menschen ausüben und zu den wirkungsvollsten unter den zahlreichen amerikanischen Rausch- und Giftmitteln gehören.
Genau so wird beim kapitalistischen Klassenfeind argumentiert. Die Historikerin Uta Gipheuger schreibt in ihrem Buch Jazz, Rock and Rebels:
Deutsche Gegner des Jazz stellten, wie ihre Kollegen in den Vereinigten Staaten und anderswo, den Jazz häufig außerhalb des Bereichs der Kultur. Für sie war alles, was Kultur sein sollte, nicht Jazz.
Was im legendären Radiokrieg beim NWDR 1947-48 deutlich wird. Willi Steiner ist damals Chef des Hamburger Rundfunkorchesters. Dessen erster Geiger Alfred Hause leitet ein Unterhaltungsorchester mit Streichern, der Saxophonist Kurt Wege eines ohne, die sogenannte kleine Besetzung, Bläser- und Rhythmusgruppe, also eine Big Band. 1947 wird beim NWDR ein Jazzkonzert ausgestrahlt, manche Radiohörer schäumen. Einer etwa äußert sich äußerst rassistisch und will, Zitat, kein Quaken und Jaulen, nervtötendes Plärren und widerliches Grunzen und auch keine perversen Gesänge von Damen, deren gesangliche Refrainnote der verabscheuungswürdigen Grimasse eines ordinären Brunstgeschreis gleicht. Zitat Ende. Das gilt namentlich der damals als Refrainsängerin geführten Dorle Rath. Die Jazzliebhaber schießen zurück. Es gehe darum, endlich den Anschluss an die Internationale des Jazz zu finden, und besagter Herr, der wolle wohl Großmütterchen und die rote Laterne. Der Radiokrieg wird über Leserbriefe in der Zeitschrift Hör zu ausgetragen. Einer der Arrangeure, Friedrich Meyer, zu Nazi-Zeiten seiner Jazzliebe wegen relegiert, aber mit der auf der Nazi-gottbegnadeten Liste stehenden Sängerin Margot Hilscher verheiratet, schreibt:
Wer Melodien hören will, soll den Kinderfunk einschalten.
Oder einfach sein Radio abschalten. In der NWDR-Führung läuten die Alarmglocken. Hermann Spitz, Leiter der Abteilung Tanzmusik, lässt verlautbaren:
Herr Meyers Replik ist ohne Wissen und Einwilligung des NWDR erfolgt.
Die Arrangeure Friedrich Meyer und Otto Gerdes würden abgestellt, heißt gefeuert, und die Sängerin Dorle Rath gleich mit. Dazu trifft Spitz weitere Arrangements. Mit einer vergrößerten Streichergruppe wird 1948 das große Tanz- und Unterhaltungsorchester des NWDR unter der Leitung von Alfred Hause ins Leben gerufen. Ziel: mehr Melodien, gefällige Tanzmusik und Schlager. Den Damen vom Refrain, denen sei ans Herz gelegt worden, einfach und unkompliziert zu singen, heißt es senderseits:
nicht. Deine Augen sagen ja.
Yes, 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 yes.
Und das plagt mich. Es fragt sich, was ist davon wirklich wahr? Dein Blick beseelt mich und quält mich. Und mir wird es klar. Mein Mund sagt, ich mag nicht. Nur die Augen sagen ja. Nicht. No. Deine Augen sagen ja.
Yes.
Und das plagt mich. Es fragt sich, was ist davon wirklich wahr? Dein Blick beseelt mich und quält mich. Und mir wird es klar. Dein Mund sagt, ich mag nie. Nur die Augen sagen ja.
Der Unterhaltungsrundfunk segelt Anfang der 1950er Jahre also auf der leichten Welle, die aber bald von bösen Schaumkronen gekräuselt wird. Der Bedarf ist hoch, die Ansprüche niedrig, die Kamellen der Vorkriegszeit aber aufgebraucht. Der Markt braucht Masse. Senderangestellte entdecken ihre kreative Ader, komponieren und texten, was das Zeug hält. Ernst Fach, der Leiter der RIAS-Abteilung Tanzmusik und Texter des eben gehörten Titels von 1950, Deine Augen sagen ja, der kommt auf fünfstellige Zusatzeinkünfte. Sein Aufnahmeleiter Bob Helm stellt in Sendungen wie 15 Minuten mit Bobby Helm eigene Werke vor, die wiederum ein Angestellter des RIAS-Schallarchivs Peter Manuel textet und singt. In München schreibt die Sekretärin der Tanzmusikabteilung Fini Busch Texte, ihr Chef Quirin Amper die Musik dazu. Beim NWDR-Tanzorchester komponieren die Musiker, dass die Federn glühen, aber auch dessen Tonmeister und der Musikabteilungsleiter Dr. Schneider-Holberg bringen ihre Produkte in die Programme. Auf heute umgerechnet 400.000 Euro Zusatzeinkünfte kommt der Leiter der Kölner NWDR-Tanzmusikabteilung Kurt Fels. Titel des Fels in der Schlagerbrandung laufen bis zu 15 Mal am Tag, rund 1.800 Mal allein 1950 beim NWDR, in der Szene schon Felssender genannt. Andere von ihm versorgte Anstalten kommen auf weitere 4.391 Ausstrahlungen. Zu allem Überfluss ist Fels auch noch Leiter der Interessengemeinschaft der Textdichter bei der GEMA. Im Dezember 1950 muss er seinen Abschied nehmen, wird danach ein erfolgreicher Schlagerproduzent.
Sag adieu, aber tu mir nicht weh.
In den 1950er Jahren formiert sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk neu. Aus dem NWDR spaltet sich 1953 der Sender Freies Berlin SFB ab, 3 Jahre später teilt sich der Rest in WDR und NDR. Den Südwesten versorgen der Saarländische Rundfunk SR, der Süddeutsche Rundfunk SDR mit Sitz in Stuttgart und der Südwestfunk SWF aus Baden-Baden. Die alle, selbst das kleine Radio Bremen oder der für DDR-HörerInnen gedachte RIAS in Berlin, die brauchen Musik und Ensembles. Für Musiker ist das komfortabel, für Arrangeure und Bigbandleiter auch, die Sender balgen sich um die Besten. Werner Müller wechselt vom RIAS nach Köln, Erwin Lehn von Radio Berlin zum Südfunk, Kurt Edelhagen vom Bayerischen Rundfunk zum Südwestfunk, 1957 weiter zum WDR.
Thank you.
Kurt Edelhagen hat im Sommer 1945 eine Combo gegründet, die bald zur Big Band wird. Mit der spielt er in GI-Clubs, macht 1948 erste Radioaufnahmen für die Soldatensender AFN und BFN. '49 wird die Edelhagen-Band vom Bayerischen Rundfunk verpflichtet, aber
nach ihrer Musik kann man nicht tanzen,
bekommt Edelhagen vom Tanzmusikchef des Bayerischen Rundfunks beschieden. Also wechselt er mitsamt Band am 1. Januar 1952 zum Südwestfunk. Ein Auftritt beim Salon du Jazz in Paris 1954 sorgt für Aufsehen. Seit März des Jahres bespielt Edelhagens Band auch Joachim Ernst Behrens Sendereihe Jazztime. Dort kommt es zu Auftritten mit Lionel Hampton und Chet Baker in der 1000. Ausgabe 1956 mit dem Modern Jazz Quartet und Miles Davis. Am bekanntesten aber wird Edelhagen als Entdecker von Katharina Valente, die sich 1953 meldet, als er eine Sängerin sucht. Edelhagen Big Band mit Katharina Valente beim zweiten deutschen Jazz Festival 1954. Bandleader wie Edelhagen werden nach dem Krieg oft samt Band engagiert, 1946 auch der schon in den 1930er Jahren erfolgreiche Hans Bund und seine 14 Musiker vom NWDR. Im Folgejahr baut er das zum 35-köpfigen Kölner Tanz- und Unterhaltungsorchester KTUO aus, dessen Leitung übernimmt Adalbert Luschkowski. Die Bund Big Band bleibt ein quasi autonomer Teil davon. Die heutige HR Big Band beginnt 1946 als Tanzorchester von Radio Frankfurt. Das ist zunächst nur ein Nebenjob für Musiker, die sonst in US-Clubs spielen. Mit Willy Berking als Chef kommt die Festanstellung. Bei Bedarf durch Streicher verstärkt spielt man aktuelle Hits, begleitet Stars und Sternchen. 1953 startet mit dem Frankfurter Wecker, moderiert von Heinz Schenk, eine der erfolgreichsten deutschen Hörfunksendungen. Mit dabei das Tanzorchester des HR, das auch beim beginnenden Fernsehen Karriere macht. Wer gegen wen, der große Wurf oder EWG werden Straßenfeger. Neben dem Moderator Hans-Joachim Kuhlenkampf gehören Berking und Tanzorchester zum Inventar. Das Showschicksal bleibt auch den ostdeutschen Big Bands nicht erspart.
Schlagermagazin! Yeah! Hallo Leute, es gibt heute Musik. Musik, Leute, Musik, das ist das Glück. Das hält unsere Welt immer in Gang. Der Klang.
In Leipzig spielt seit Sommer 1946 eine ursprünglich aus Dresden stammende Unterhaltungskapelle. Unter der Leitung des Primgeigers Erich Donnerhag wird die zum Tanz- und Unterhaltungsorchester des Mitteldeutschen Rundfunksender Leipzig. Nach einem Jahr aber zeigt sich, dass der Sender mehr Musik verbraucht, als das Orchester einspielen kann. Also wird es geteilt in ein Unterhaltungsorchester unter der Leitung von Donnerhag und in eine Big Band unter der Leitung von Kurt Henkels. Die geht am 3. Januar 1948 zum ersten Mal auf Sendung. Ein Auftritt kurz danach im Berliner Friedrichstadtpalast bringt ihr einen Plattenvertrag beim Label Amiga ein. Cherokee, 1948, eine der progressiven Aufnahmen der Leipziger Rundfunk-Big Band von Kurt Henkels.
Es gab danach viel Ärger mit den Kulturfunktionären. Wir machten die Aufnahmen ja in West-Berlin. Der jetzige SFB war damals eine Enklave des Ostdeutschen Rundfunks. Und es ging natürlich immer ein Aufpasser mit. Und dieser Herr sagte mir nach der Aufnahme: Wenn ich wüsste, dass Sie diesen Titel bei uns drüben spielen würden, würde ich dafür sein, dass sie aus dem Funk sofort entlassen würden.
In einem Wettbewerb von Radio Paris landet genau diese Aufnahme 1951 auf dem dritten Platz hinter Ellington und Count Basie. Und dann gibt es ja noch die Prager Hula-Hop-Affäre.
Dort haben wir einen Hula-Hop gespielt, der an sich nicht auf dem Programm der DDR-Sender steht. Und die Sängerin hat das ja nett gemacht mit Reifen. Wir haben ein bisschen mit noch einem zusätzlichen Reifen ein bisschen das optisch aufgelockert. Das hat allen gefallen, bloß der Presse nicht. Und das ist das äußere Zeichen gewesen dafür, dass ich Schwierigkeiten kriegte, als ich zurückkam. Dieser Tanz wäre bei uns ja nun nicht irgendwie legal eingeführt. Man würde zwar die Reifen verkaufen, aber hätte kein Interesse daran, auch die Musik noch dazu. Aufgrund dessen ist nun von gewissen Funktionären des Rundfunks ist uns persönlich auf unbestimmte Zeit ein Auslandsverbot ausgesprochen worden.
Also,
das fortwährende Reinreden in meine Programmgestaltung, vor allem bei öffentlichen Veranstaltungen, konnte ich mit der Zeit wirklich nicht mehr ertragen.
1959 geht Henkels in den Westen. Dort sind 5 Jahre zuvor die Importbeschränkungen für US-Platten gefallen, dennoch bleiben die in Deutschland rar. Auch deswegen spielt das Radio für den Jazz eine so wichtige Rolle. Fans wie der spätere RBB-Jazz-Redakteur Karl-Heinz Drechsel kleben mit den Ohren förmlich am Lautsprecher, wenn es beim US-Soldatensender AFN Jazz gibt, transkribieren Stücke und Melodien. 1958 verkündet der Intendant des Hessischen Rundfunks Eberhard Beckmann beim 6. Deutschen Jazz Festival in Frankfurt, dass die German All-Stars, eine Band um den Posaunisten Albert Mangelsdorf, zum Jazz-Ensemble des Hessischen Rundfunks wurden. Startschuss für eine Entwicklung, die auch andere ARD-Anstalten erfasst. Dazu morgen mehr im zweiten Teil von A Story of Up and Down, die Geschichte der Rundfunk-Bigbands in Deutschland. Gleiche Zeit, gleicher Sender, gleicher Henry Altmann im Studio. Alle Folgen können Sie übrigens ein Jahr lang nachhören in ARD Sounds, der ehemaligen ARD Audiothek. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend noch.